kennen. Sie lesen ein richtig spannendes Buch. Und da ist so die Hauptperson, mit der leiden sie richtig mit und bangen, wie es weitergeht. Ja, ob es wieder gut ausgeht, ob sie aus dieser brenzlichen Situation rauskommt, ob sich die Situation klärt, ob sie sich am Ende doch noch kriegen. All diese Sachen. Ja, man will irgendwie wissen, wie es ausgeht. Und man ist versucht zu spickeln, hinten am besten auf der letzten Seite. Und ich ertappe mich tatsächlich auch manchmal dabei, dass, wenn ich es gar nicht mehr aushalte, ich wirklich das Buch hinten aufschlage und die letzten Seiten durchlese, um dann hoffentlich beruhigt sein zu können, dass alles ein gutes Ende hat. Und ich habe mir überlegt, warum sind Geschichten mit einem Happy End, mit einem guten Ausgang für uns eigentlich manchmal so wichtig? Ich glaube, es liegt daran, weil wir selbst immer wieder in vielen kleinen und großen Geschichten drin sind, von denen wir nicht wissen, wie sie am Ende ausgehen. Und mit unserem heutigen Predigttext, da schlagen wir auch sozusagen die letzte Seite einer wirklich spannenden und dramatischen Geschichte auf. Und zwar die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Vielleicht kennt der eine oder die andere die Geschichte schon tausendmal gehört. Es sind 12 Brüder und Josef ist der Zweitjüngste. Und wie sollte es auch anders sein? Josef ist Vaters Liebling. Jakob, der Vater, der bevorzugt ihn, wo es nur geht. Und es steigt dem Josef irgendwann zu Kopf. Und er sagt, oh, seht her, ich bin was ganz Besonderes. So stolziert der Josef durch die Welt. Er träumt von einem Ackerfeld, auf dem 12 Garben stehen, die die 12 Brüder symbolisieren. Und die Garbe, die Josef darstellt, die ist hoch aufgerichtet. Und während alle anderen 11 Garben, also die Brüder sozusagen, sich vor ihm verneigen. Und das erzählt er seinen Brüdern und den Brüdern reicht es. Sie begreifen, der Josef, der hält sich echt für was Besseres. Er will hoch hinaus, eigentlich zu hoch. Und deshalb stoßen sie den Josef in die Tiefe. Sie werfen ihn in ein tiefes Brunnenloch und um ein Haar lassen sie ihn dort verenden. Aber dann besinnen sie sich doch eines anderen und verkaufen ihn stattdessen an Menschenhändler nach Ägypten. Und dort in Ägypten sitzt er 2 Jahre lang unschuldig im Gefängnis, bis er schließlich durch eine geniale Traumdeutung das Vertrauen des Pharao gewinnt. Und so wird Josef zum Kanzler ernannt und dann kommen die sprichwörtlich gewordenen 7 fetten Jahre, also lauter Rekordernten. Und Josef sorgt als kluger Politiker dafür, dass nicht alles gleich ausgegeben wird, sondern dass Vorräte angelegt werden für die schlechten Zeiten. Und siehe da, als im ganzen vorderen Orient eine Hungersnot ausbricht, da hat allein Ägypten Rücklagen für die 7 mageren Jahre vorgesorgt. Und auch der alte Jakob und seine 11 verbliebenen Söhne, die flüchten vor dem Hunger nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen. Josef, der die Getreideabgabe überwacht, der erkennt seine Brüder sofort, als sie vor ihm stehen. Und trotz allem, was vorgefallen ist, da freut er sich, die Brüder und seinen Vater wiederzusehen. Und er stellt ihnen ein Stück Land zur Verfügung, auf dem sie leben können. Er beschützt und ernährt sie. Was aber passiert, wenn der Vater stirbt? Ja, die Autorität des Vaters hat diesen zerbrechlichen Frieden im Geschwisterkreis nach all dem, was passiert ist, bewahrt und zusammengehalten, aber jetzt ohne ihn. Was wird da sein? Werden jetzt plötzlich die offenen Rechnungen beglichen? Treten die ganzen unterschwelligen Spannungen und Konflikte im Geschwisterkreis plötzlich zutage? Oder kommt es doch trotz allem zu einem Happy End? Und genau dort setzt unser Predigttext ein. Ich lese aus 1. Mose 50. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, Josef, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld, dass sie dir Böses angetan haben. Nun vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Und als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Und Josef tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die Josefs-Geschichte ist wirklich eine hochspannende und dramatische Geschichte. Und in dieser Geschichte kommt es am Ende tatsächlich zu einem glücklichen Ausgang, zu einem Happy End. Josef und seine Brüder versöhnen sich, aber dass sie sich versöhnen, das war wirklich kein einfacher Weg. Als der Vater Jakob stirbt, da kommt der Moment plötzlich der Aufarbeitung. Ja, 17 Jahre lang haben Josef und seine Brüder friedlich beieinander gelebt. Das war so eine friedliche Koexistenz. Die Not, die Hungersnot, die hat sie zusammengebracht und der Vater hat sie zusammengehalten. Aber jetzt ist der Vater eben plötzlich nicht mehr da und Angst macht sich breit in den Brüdern und was sie damals getan haben, ihre Vergangenheit, die hängt noch wie ein Schatten über ihrem Leben, weil es nicht geklärt war. Und das gibt es immer wieder, dass jemand nicht vergessen kann, was andere getan haben, dass jemand nicht vergessen kann, was er selbst getan hat. Und wenn das passiert, dann ist die Vergangenheit immer noch da und immer noch stark. Der Mensch, der du einmal warst, ist dann viel stärker als der Mensch, der du bist. Und erst recht stärker als der, der du eigentlich sein möchtest. Da ist die Vergangenheit plötzlich so viel stärker als das, was ich eigentlich bin oder was ich sein möchte. Nämlich jemand, der doch eigentlich frei von Schuld ist und frei von Groll, von Ärger, von Wut. Und das ist was, was man nicht werden kann, solange das andere, diese Vergangenheit, diese Schuld, diese Verletzungen in einem noch so stark sind. Und das merken die Brüder von Josef auch. Und so machen die Brüder das einzig Richtige. Sie machen den Mund auf und sie nennen ihre Schuld beim Namen. Und dass sie das machen, das ist nichts Angenehmes, das ist unglaublich schmerzhaft. Und wenn man die Geschichte aufmerksam liest, dann spürt man an dieser Stelle, ja, hier geht es jetzt richtig zur Sache. Hier geht es ans Eingemachte. Es kommt endlich alles auf den Tisch. Und die Brüder beschönigen nichts mehr. Sie verteidigen sich auch nicht mehr. Sie sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld, dass sie dir Böses angetan haben. Unrecht und Schuld nennen sie das, was ihr Konto belastet. In der Luther-Übersetzung, da heißt es sogar Missetat und Sünde. Wir sind, sagen die Brüder, Missetäter und Sünder. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft. Wir haben dich um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Ja, sie sagen nicht, ach Josef, das haben wir damals nicht so gemeint, das war ein aus Versehen. Doch, sie haben es so gemeint. Sie entschuldigen sie nicht, das war doch keine Absicht, doch. Es war ihre Absicht damals. Der Bruder muss weg, der Bursche muss tot sein, der muss weg sein. Ohne Wenn und Aber stehen die Brüder zu ihrer Schuld und sie bekennen ihr Versagen. Missetat und Sünde, sie nennen es beim Namen. Und sie bitten Josef um Vergebung. Warum Vergebung? Warum ist ihnen das so wichtig? Weil nur Vergebung falsche Lebenswege bewältigen kann. Weil nur Vergebung uns die Angst nehmen kann vor gestern, vor dem, was war. Und der Josef, ja, der Josef, der hätte zwei Möglichkeiten. Er könnte es machen wie die Brüder, zwar in der Vergangenheit wühlen, die Gefühle nach oben ziehen, die Angst im Brunnen, die Wut, verraten und verkauft zu werden, die verlorenen Jahre, die zu seinem Leben geworden sind. Aber der Josef, er tut es nicht. Der Josef handelt so ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde, ohne Hass. Er verzichtet auf Rache, er verzichtet auf Vergeltung, auf Wiedergutmachung. Und ich finde es unglaublich stark, dass es dem Josef gelingt, sich nicht von seinen Verletzungen bestimmen zu lassen, von dem erlittenen Unrecht, das ihm widerfahren ist, nicht auffressen zu lassen, sondern dass er sagen kann: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ja, auch Josef, er verschweigt das Böse der Brüder nicht. Und auch wenn sie sich entschuldigen, die Schuld bleibt Schuld. Bockmist bleibt Bockmist, da muss man nicht irgendwie drum rumreden. Das ist nicht kein Schwamm drüber. Die Scham muss ausgehalten werden und trotzdem ist Vergebung möglich. Und zwar nicht aus eigener, aus menschlicher Kraft, weil die immer wieder schwächelt. Aber vielmehr aus dem Versprechen Gottes heraus, dass Gott die Schuld mitträgt und überhaupt trägt. Und zwar so, dass die Schuld erträglich wird und dass Gott das Böse, das erlittene Unrecht, all die Verletzungen, die ich erfahren habe, zum Guten wendet. Und zwar so, dass es eben Zukunft gibt, dass das Gute siegt. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Josef kann vielleicht auch vergeben, weil er in seinem Leben die Barmherzigkeit Gottes am Wirken sieht. Trotz allem Bösen, das ihm Menschen zufügen wollten und das sie ihm auch zugefügt haben, meinte es Gott am Ende gut mit ihm. Josef hat erlebt, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Er landet als Sklave in Ägypten, aber genau da hat Gott ihn gebraucht. Er konnte nur dort tun, was nötig war. Und zwar ein ganzes Land hat er in Zeiten des Hungers hindurchgeführt und bewahrt, weil er so klug gehandelt hat. Seine eigene Familie fand Hilfe in bitterer Not, weil er vor langem diesen Weg durch die Tiefe antrat. Josefs Brüder wollten Böses mit ihm, ja, aber Gott nicht. Und Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Gott hat ausgerechnet Josefs Leben mit seinen ganzen Irrungen und Wirrungen dazu benutzt, das Volk Israel vor dem Hungertod zu bewahren und ihm Zukunft zu schenken. Und was ist das für ein großer Gott, der auch ein solches Leben voller Verwicklungen zum Segen werden lässt? Kann uns das nicht Hoffnung machen, immer wieder für uns selbst, für all die kleinen und großen Geschichten, in denen wir stecken und deren Ende noch offen ist? Ja, nicht die Willkür der Menschen hat das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat Gottes rettendes Handeln. Und so verborgen es manchmal auch scheint, Gott hat am Ende doch seine Hand im Spiel. Er ist der Souveräne. Und liebe Gemeinde, wenn Einzelne gerade vielleicht etwas zu schaffen macht oder zusetzt, dann denken Sie an die Josefs Geschichte. Sie will Ihnen etwas an die Hand geben, was Ihnen zusetzt, was Sie beschäftigt und belastet, was entgegensetzt. Und zwar den kleinen, aber entscheidenden Satz: Aber Gott gedenkt es gut mit mir zu machen. Amen.